Domradio Menschen.
Das kann nicht alles gewesen sein, dachte sich Christina Weil mit Mitte 40. Dabei hatte sie bis dahin viel erlebt, in allen möglichen Berufen mit viel Erfolg gearbeitet und eigentlich sollte es auch nur eine Auszeit werden. Aber dann ist daraus ein ganzes neues Leben geworden. Im Regenwald von Ecuador mit behinderten Kindern. Wie das kam und wie das geht, das erzählen wir jetzt in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Christina Weil. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen Christina Weil beginnt mit dem Fragebogen, in dem der Gast sich selber vorstellt. Deswegen bitte Alter.
53.
Beruf.
Diplompädagogin.
Gibt es sowas wie eine Berufung?
Ja, mittlerweile würde ich sagen, es gibt eine Berufung. Das, was ich zurzeit in meinem Leben mache, ja.
Spielt Religion eine Rolle?
Religion, Spiritualität spielt mittlerweile eine große Rolle.
Von meiner Mutter habe ich?
Von meiner Mutter habe ich, schwierig, viel. Von meiner Mutter habe ich viel gelernt, wie man mit dem Leben umgeht, sagen wir es mal so.
Ohne meinen Vater?
Mein Vater war in meinem Leben nicht sehr präsent.
Semiprofessionell als Jugendliche Basketballspielen hieß?
Das war meine Leidenschaft.
Im Hüttendorf an der Startbahn West habe ich verstanden, dass?
Dass man aufstehen muss, dass man eine Position beziehen muss.
Diplompädagogin wollte ich werden, um?
Um mit Menschen zu arbeiten.
Als ich im zweiten Semester so krank wurde, dass ich fast gestorben wäre, hat eine Nonne zu mir gesagt?
Dass alles im Leben einen Sinn macht und dass ich mich daran erinnern werde und dass es mich stark machen wird für das Leben.
Jahre später habe ich gewusst,
dass das stimmt.
Dass der Preis für mein Weiterleben war, dass ich keine Kinder bekommen konnte, hat mir
neue Wege eröffnet.
Als Sonderpädagogin wollte ich nach dem Studium nicht arbeiten, weil?
Weil ich mich nicht gut distanzieren konnte.
Viele Jobs als Troubleshooterin zu machen, hat mich gelehrt,
dass nichts unmöglich ist.
Eine Auszeit wollte ich als?
Als Möglichkeit zu reflektieren.
Auf einem Segelschiff vor den Galapagos-Inseln hat?
Hat, ich würde sagen, eine höhere Macht zu mir gesprochen.
Ecuador hat mich gefunden, als ich?
Als ich auf der Suche war nach einem neuen oder zukünftigen Sinn.
Damit ich mir dort ein Leben aufbauen konnte, musste ich?
Musste ich vieles Neues lernen und auch vieles zurücklassen.
In den Urwald wollte ich, weil?
In den Urwald wollte ich, weil auch dort mich etwas gerufen hat.
Im Regenwald habe ich?
Im Regenwald habe ich eine neue Leidenschaft gefunden.
Ohne mich sind die Kinder von Yatunyaku?
Ohne Unterstützung und ohne Unterstützung und sicher ein bisschen trauriger, sagen wir es mal so.
Ohne die Kinder von Yatunyaku bin ich?
Bin ich weniger reich.
Im Regenwald kann ich?
Mit der Natur leben.
Damit ich die Arbeit im Regenwald weitermachen kann, muss ich?
Menschen finden, die uns unterstützen.
Heute ist der Regenwald für mich?
Sowas wie eine zweite Heimat.
Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, würde ich?
Gerne im Regenwald sein.
Viel Stoff und ich bin gespannt auf die Antworten jetzt in dieser Sendung Menschen mit Christina Weil. 7,8 auf der Richterskala, fast 600 Tote, ca. 5000 Verletzte, mehr als 1500 zerstörte Gebäude, 20.000 obdachlose Menschen. Mitte April ist Ecuador von dem schlimmsten Erdbeben seit 1949 heimgesucht worden. Mittendrin unser Studiogast in der Sendung Menschen von heute, Christina Weil. zum Moment des ersten Ausbruchs des Erdbebens, weil es ging ja dann mit vielen Nachbeben weiter, bis heute, waren Sie im Dschungel. Was haben Sie denn selber mitbekommen?
Also das Erdbeben, das eigentliche Hauptbeben, habe ich direkt nicht mitbekommen, da ich, wie gesagt, tatsächlich im Dschungel war. Ich war 2 Wochen vorher an der Küste, da dort sehr wichtige Menschen für mich leben, meine engsten Freunde, weil ich jahrelang an der Küste gelebt habe. Und ich selbst habe von dem Erdbeben, von dem Beben nichts gespürt, aber ich hatte den Eindruck, dass ich was gespürt habe. Hm. Weil ich in der Situation, als dieses Beben war, sehr merkwürdige körperliche Reaktionen gespürt habe. Das war sehr, sehr merkwürdig. Und,
haben die Tiere reagiert im Dschungel?
Nein,
Tiere sind
nein,
ja oft
da haben wir gar nichts von gemerkt. Es gibt einige Menschen, die sagten, sie hätten bis nach Tena, bis zu unserer Provinzhauptstadt, was gespürt. Normalerweise bin ich sehr empfänglich für Erdbeben. Aber ich war zu der Zeit in einem sehr abgeschlossenen Haus einer Freundin und habe da nichts gemerkt, habe aber wie so ein Stressmoment erlebt und auf einmal Kopfschmerzen gekriegt und konnte nicht mehr richtig atmen. Es war ganz merkwürdig. Und war den ganzen Abend irgendwie neben mir. Und erfahren von dem Erdbeben habe ich dann erst nachts um 2, halb 3, bekam ich eine Kurznachricht von einem Freund aus Quito. Dass es ein schweres Erdbeben in Manabí, so heißt die Provinz, gab. Und dann habe ich sofort versucht, Kontakt zu meinen Freunden aufzunehmen, was natürlich nicht mehr ging, weil es keinen Strom mehr gab und die ganze Kommunikation zusammengebrochen ist. Ich habe mir da noch nicht ganz so viel Gedanken gemacht, weil es ist klar, wir wissen genau, wenn irgendwie ein Naturereignis passiert, dann bricht die Kommunikation zusammen. Und habe dann aber unruhig geschlafen. Und morgens kam dann über die Nachrichten, kamen die näheren Berichte und man konnte sehen, dass es nicht nur ein kleines Beben, wie wir es schon öfter erlebt haben, sondern dass es tatsächlich ein großes Beben war.
Eine große Katastrophe. Es folgten ganz viele bange Tage und bange Nächte. Sie sind an die Küste zurück und haben sich auf die Suche gemacht, waren geschockt vom Ausmaß der Zerstörung. Sie haben so ein kleines Tagebuch geschrieben. Sie haben dann in diesen 11 Tagen auch Kontakt mit mir aufgenommen, weil eigentlich sollten Sie ja im Mai in der Sendung sein und das ging einfach nicht. Sie mussten da bleiben, oder?
Ja, es ging nicht. Also ich habe 2 Tage gebraucht, bis ich wirklich von den wichtigsten Freunden definitiv wusste, dass sie leben. Das war eine sehr schwere Zeit, weil es ist mir so auch noch nicht passiert und man ist machtlos und die Nachrichten überschlagen sich und Tote und Tote und Tote. Und für mich war dann klar, ich hätte eigentlich 3 Tage später nach Deutschland fliegen sollen, dass ich nicht fliegen kann. Und dass ich an die Küste muss, um mich zu vergewissern, um meine Freunde zu sehen und zu gucken, ob ich was tun kann. Und deswegen habe ich den Termin damals nicht einhalten können.
Die Ecuadorianer sind erfahren mit Erdbeben. Also die haben... Also sie hatten nicht dieses Ausmaß an Schock, was sie vielleicht hatten. So schreiben sie es jedenfalls in ihrem Tagebuch. Aber sie haben trotzdem auch von ganz tragischen Geschichten erzählt. Und die tragischste fand ich die von Elisabeth.
Ja, weiterhin für mich tragisch. Elisabeth war eine sehr enge Nachbarin von mir. Ich habe ja viele Jahre dort in dem Erdbebengebiet unten an der Küste gelebt. Und sie hat direkt mit ihrem Haus nebenan gewohnt und die Familie hat das Hauptbeben überlebt. Das Haus ist stehen geblieben, drumherum die Häuser sind umgefallen und das Hauptbeben war samstagsabends um 7 Ortszeit. Und am Sonntag wollten sie, soweit ich weiß, sogar zu einer Taufe gehen. Trotz Erdbebenkatastrophe machen die Ecuadorianer dies. Und wollten sich mit der Familie zusammen treffen. Und sie ging ins Haus, weil sie was rausholen wollte. Und in dem Moment hatten wir das schwerste Nachbeben, das seitdem passiert ist. Die Tür hat sich verbarrikadiert, sie konnte nicht mehr raus und das Haus ist über ihr zusammengebrochen und sie ist dabei umgekommen.
Das ist irgendwie, beim Lesen habe ich gedacht, jetzt hat man es überlebt und denkt, man hat es überlebt, man hat es aber nicht überlebt. Nein.
Also es war sehr dramatisch, weil ihr Mann hat es mir dann auch nochmal erzählt. Ich habe ihn dort getroffen. Die Ecuadorianer haben eine sehr, sehr schöne Art, Abschied zu nehmen. Sie halten Totenwache, sie treffen sich im Kreise der Familie, sogar bis zu einer Woche immer abends, zünden Kerzen an und sitzen einfach zusammen. Und jeder, der möchte, setzt sich dazu und man spricht oder man spricht auch nicht. Und der Ehemann Jorge hat mir das dann nochmal genau erzählt, weil es ist wirklich vor den Augen der Familie passiert. Und trotz allem haben die Ecuadorianer eine unheimliche Fähigkeit, mit den Widrigkeiten des Lebens klarzukommen.
Christina Weil, das war ein langer Weg, bis Sie im Dschungel angekommen sind. Und wie dieser lange Weg angefangen hat, das erzählen wir aber nach den Nachrichten. Die Sendung Menschen, heute mit Christina Weil. Zwei große Themen, Christina Weil, haben ihre Schulzeit bestimmt oder besonders bestimmt. Das war Basketball und Hüttendörfer. Fangen wir mit dem Basketball an. Das haben Sie semi-professionell betrieben. Ja. Was heißt das?
Ja, das heißt, ich habe im Basketball angefangen, als ich 13 war und hatte Talent. Was schön ist, dass...
Sie sind auch groß gewachsen.
Ja, ich war damals mit 1,80 eine der Großen. Heutzutage bin ich eine der Kleinen.
Aber nur im Basketball?
Natürlich nur. Und nur von der Körpergröße. Ja. Und semi-professionell heißt, dass ich eine Jugendmannschaft gespielt habe und direkt in der Damenmannschaft. Und die hat damals, das gibt es jetzt gar nicht mehr, die zweite Bundesliga gespielt. Und mein Leben bestand aus Schule und Basketball. Jeden Tag Training und am Wochenende Spiele. Und das hat mich sehr geprägt. Ich war damals dann auch Kapitän in der Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass also gerade auch was so Ausdauer und Zähne zusammenbeißen und Verbindlichkeit ganz stark daher kommt, weil wenn Sie in einer Mannschaftssportart als Teammitglied sind, können Sie nicht einfach sagen, dass Sie heute keine Lust haben oder dass irgendwas anderes dazwischen kommt. Das ist einfach wichtig, dass man da verbindlich für das Team da ist und gleichzeitig herrscht da natürlich auch eine ganz besondere Kameradschaft.
Als Kapitänin sowieso, ja. Was hat das denn bedeutet, Kapitänin zu sein?
Ja, das war schon eine Auszeichnung, weil die Kapitänin schon eine zentrale Figur in der Mannschaft war. Ich hatte auch ein bisschen mehr andere Aufgaben. Ich musste auch mit den Schiedsrichtern als Kontaktperson fungieren, wenn es Ungereimtheiten gab oder wenn Fouls gepfiffen wurden. Und auch die Mannschaft hat sich damals an der Kapitänin orientiert. Das heißt, das hat schon das ist schon so ein Leitwolf oder eine Leitwölfin in diesem Fall.
Hat Ihnen das Spaß gemacht?
Ja. Basketball ist bis heute für
mich.
Nein,
das Leitwölfin sein.
Das Leitwölfin, ja, das zieht sich durch mein Leben. Ich glaube, dass das ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Ich nehme gerne übernehme gerne Verantwortung. Und habe auch gerne diese Position an der Spitze, auch wenn es nicht immer einfach ist und auch nicht immer nett ist. Aber das entspricht schon sehr meinem Charakter, ja.
Es muss noch ein bisschen Zeit übrig geblieben sein, weil Sie haben eben gesagt, mein Leben bestand aus Basketball und Schule. Es muss noch Zeit gegeben haben, weil es gab noch die Hüttendörfer, zum Beispiel an der Startbahn West. Jetzt hören uns ja auch jüngere Leute zu. Ich glaube, denen muss man erklären, was ein Hüttendorf ist.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, das hat nichts mit Glühwein und Ski, Après-Ski oder so
nichts,
zu tun.
Gar nichts. In der Zeit, als ich so um die 18 war, in Frankfurt, das war eine sehr politische Zeit, das muss man sagen. Die Frauenbewegung war aktiv, man hat sich eingemischt. Und gerade in Frankfurt gab es damals sehr viel Widerstand gegen die neue, alte, jetzt ist es eine alte Startbahn West. Dafür musste sehr viel Wald gerodet werden. Es ging um Flugbelästigung, um all diese Dinge. Und um das zu verhindern, diesen Ausbau der Startbahn West, wurde damals ein riesiges Hüttendorf gebaut, wo Demonstranten gelebt haben. Das heißt, die haben aus Material, aus Holz, aus Wellblech da ihre kleinen Häuser gebaut und haben dort gelebt. Es gab da sogar eine Kirche. Mhm. Es waren auch Geistliche mit auf diesem Dorf oder haben auch dort gelebt. Ich war immer nur tagsüber da. Ich habe da nicht übernachtet. Mhm. Aber es hatte schon was ganz Besonderes. Ne? Also auch da wieder Gemeinschaft und man steht für eine Idee, für einen Widerstand, den man ausdrücken möchte. Und man muss ganz klar sagen, das war alles gewaltfrei.
Sie haben auch die Räumung erlebt vom Hüttendorf an der Stadtbahn West und auch noch von einem anderen Hüttendorf. Ja. Das hat Sie schwer geprägt.
Ja, weil deswegen habe ich es auch gerade gesagt, es war wirklich ein gewaltfreier Widerstand. Und als dann das Hüttendorf an der Stadtbahn geräumt wurde, gab es natürlich ganz fürchterliche Szenen, dass mit Wasserwerfern die Räumung vorangetrieben wurde. Helikopter rotierten über unseren Köpfen, man wurde gejagt. Also das war wirklich, das war sehr beängstigend. Also das war wirklich was ich nie vergessen werde, dieses Rennen und die Angst und dass da jemand hinter einem ist und diese Ausweglosigkeit. Und natürlich auch die Ohnmacht, dass aus einer friedlichen Bewegung auf einmal natürlich auch etwas Gewaltvolles geworden ist.
Es ist dann auch auf der anderen Seite Ihnen zu gewaltvoll geworden. Also auch die Bewegung selber hat sich radikalisiert. Mhm. Sie haben dann sich distanziert und angefangen zu studieren. Und von diesem Studium erzählen wir gleich. Christina Weil, unser Gast heute in der Sendung Menschen. Sie haben nach dem Abitur, Schule war jetzt nicht so ihrs, irgendwie sind Sie da durchgekommen, aber dann wollten Sie studieren und zwar Diplompädagogik. Im Fragebogen habe ich Sie gefragt, warum, was wollten Sie tun? Und dann haben Sie gesagt, ich wollte mit Menschen arbeiten. Das ist so eine klassische Antwort, was viele Abiturienten sagen, was mit Menschen oder was mit Medien, sagen sie heute oft. Was steckte denn dahinter? Weil was mit Menschen kann ja alles und nichts sein.
Das stimmt. Ich glaube, als ich die Entscheidung getroffen habe, steckte noch gar nicht so viel dahinter. Für mich war immer klar, dass ich nicht irgendwie Richtung Büro eigentlich gehen wollte.
Eigentlich.
Da kommt man gleich noch drauf. Deswegen sage ich eigentlich, sondern immer irgendwie was mit Menschen zu tun haben wollte. Und ich glaube, ich hatte einfach das Glück, dass während dem Studium es immer klarer wurde, dass es tatsächlich meine Profession ist. Und dass es mir viel Spielraum gegeben hat, später auch in unterschiedlichsten Bereichen zu arbeiten. Also die Entscheidung war eher so mit Menschen und das Studium hat es dann gezeigt, dass es richtig war.
Das Studium trat aber relativ schnell in den Hintergrund im zweiten Semester, weil erstmal mussten sie am Leben bleiben. Sie sind lebensgefährlich über einen längeren Zeitraum erkrankt.
Ja.
Was war passiert?
Ja, es war wohl so, es ist bis heute nicht hundertprozentig klar, aber ich habe wohl eine Unterleibsentzündung verschleppt. Und wurde dann als Notfall eingeliefert ins Krankenhaus und hatte dann eine hochgradige Sepsis, also eine
Blutvergiftung.
Und wurde dort direkt operiert, was eine sehr schwere OP schon war. Da ich sehr jung war, hat man damals nur den Blinddarm rausgenommen und hat halt versucht, eine traditionelle Behandlung zu machen mit Antibiotika. Obwohl ich damals schon auch Unterleibs war entzündet, Gebärmutter und all die Organe. Aber man wollte das halt aufgrund des Alters, ich war 21, versuchen, konservativ zu lösen. Das funktionierte nicht. Ich lag lange im Krankenhaus und habe dann erneut hochgradige Entzündung bekommen und musste dann nochmal operiert werden, was dann zur Folge hatte, dass ich letztendlich eine Totaloperation hatte und auf der Intensivstation, das zweite Mal allerdings, aber diesmal noch extremer aufwachte, mit dem Gefühl, ich wusste, dass ich kämpfen muss. Ich wusste, dass...
Kämpfen heißt, Sie wussten, dass es nicht klar ist, dass Sie überleben.
Ja.
Wie haben Sie das denn gemacht, das Kämpfen?
ich glaube, dass da unter anderem zum Beispiel gerade meine Jahre im Sport mir unheimlich viel gegeben haben. Ich bin ein Kämpfer. Und ich habe nicht bewusst mich dahingelegt, also jetzt irgendwie, aber ich bin in der Lage, unheimliche Kräfte zu mobilisieren. Ich weiß es nicht woher, aber ich habe es. Und das Interessante ist, dass die Ärzte mir das damals auch bestätigt haben, weil ich habe nach 2 Wochen dieses Krankenhaus verlassen. Und die haben gesagt, es wäre eigentlich ein Wunder, dass nach so einer schweren Operation und 2 Monate war ich im Krankenhaus insgesamt, ich überhaupt in der Lage war, aufzustehen und zu gehen. Und ich glaube, da war sehr viel Grundkonstitution, der Sport, aber halt auch die Fähigkeit, die Zähne zusammenzubeißen.
Und dann sind 2 Sachen passiert. Das eine ist, Sie haben begriffen, dass dieses Leben endlich ist.
Ja, das habe ich sehr intensiv begriffen, was mich mein ganzes Leben lang geprägt hat. Das heißt, ich habe wirklich verstanden, dass von einem Moment auf den anderen alles anders ist und anders sein kann.
Und das war schwer, damit umzugehen. Und dann, da habe ich im Fragebogen auch schon noch gefragt, kam diese Nonne ins Spiel. Es hat sich eine Nonne zu Ihnen gesetzt und etwas gesagt, was Sie eigentlich gar nicht verstanden haben, was Ihnen aber doch geholfen hat.
Ja, also das war eine ganz, ganz besondere Begegnung. Es war eine Nonne, eine Schwarze, ich denke, sie kam damals aus Afrika, das weiß ich nicht mehr genau, eine Ärztin. Und ich war so das Sorgenkind auf der Station, weil es natürlich auch nicht besser wurde mit mir. Und sie kam und sie sagte, auch wenn du das jetzt nicht verstehst, aber die Situation und das, was jetzt hier passiert, das wird dich für das Leben prägen und das wird dir auch ganz viel geben. Und sie hatte recht.
Inwiefern?
Das, was ich damals erlebt habe, hat mich nicht zu einem anderen Menschen gemacht, aber es hat andere Facetten gestärkt. Und eine ganz besondere Sache ist die, dass ich versuche, seitdem jeden Tag bewusst zu leben. Natürlich mache ich auch immer wieder Pläne, aber ich bin nie ein Mensch mehr geworden, der etwas als selbstverständlich nimmt. Und das begleitet mich.
Vielleicht ist es auch deswegen so gewesen, dass Sie mit Mitte 40 gesagt haben, ich will noch mal was anderes machen. Wer weiß, das gucken wir in der 2. Stunde an. Jedenfalls haben Sie erstmal ganz viele, ganz unterschiedliche Dinge gemacht und dann gesagt, nee, ich gehe mal weg. Das erzählen wir. Und vorher zur vollen Stunde hören wir einen Text, den Sie uns ausgesucht haben.
Ja. Krieger des Lichts. Sei wie der Fluss, der eisern ins Meer fließt, der sich nicht abbringen lässt, egal wie schwer es ist. Selbst den größten Stein fürchtet er nicht, auch wenn es Jahre dauert, bis er ihn bricht. Und wenn dein Wille schläft, dann weck ihn wieder, denn in jedem von uns steckt dieser Krieger. Dessen Mut ist wie ein Schwert, doch die größte Waffe ist sein Herz. Lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg, an alle Krieger des Lichts, wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier. Hab keine Angst vor deinen Schwächen, fürchte nie, deine Fehler aufzudecken. Sei bedacht, beruhigt und befreit. Sei auch verrückt von Zeit zu Zeit. Lass dich nicht täuschen, auch wenn es aus Gold ist. Lass dich nicht blenden, erst recht vom falschen Stolz nicht. Lerne vergeben und verzeihen. Lerne zu fesseln und zu befreien. An alle Krieger des Lichts, macht euch auf den Weg.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Christina Weil, die uns die Krieger des Lichts mitgebracht hat. Was ist das für ein Text?
Das ist ein Text, zum einen ist es ein Liedtext von Silbermond, kommt aber aus Schriften von Paulo Coelho, der ein Buch geschrieben hat, Die Krieger des Lichts. Und dort so Weisheiten, Lebensweisheiten beschrieben hat.
Und was bedeutet dieser Text Ihnen?
Ich fühle mich oftmals wie der Krieger des Lichts.
Ihr Mut ist Ihr Schwert.
Ja. Ja? Ja, der Mut und die größte Waffe ist sein Herz. Ja.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie den Mut wie ein Schwert eingesetzt hat und das Herz wie Ihre größte Waffe?
Mut muss ich eigentlich jeden Tag haben. Aber Mut wie ein Schwert habe ich insofern sicher eingesetzt, als ich beschlossen habe, im Regenwald von Ecuador mit behinderten Kindern zu arbeiten. Und natürlich geht das nur, wenn man mit dem ganzen Herzen dabei ist.
Okay, aber warum musst du das eine Waffe sein? Also, dass ja, es Mut braucht, kann ich verstehen, ja. Aber jetzt dieses Bild
ja,
von...
Ja, Waffe im weitesten Sinne. Es ist, war nicht ganz einfach am Anfang, sich mit der Kultur dort auseinanderzusetzen und auch Dinge durchzusetzen, die Menschen auf meine Seite zu bringen, dass sie mir vertrauen, dass sie mir folgen. Insofern war das schon ein bisschen, nicht mehr eine Waffe, aber es war schon, dass ich mich ein bisschen durchsetzen musste.
Unser Gast heute in dieser Sendung Menschen ist Christina Weil, die nach ihrem abgeschlossenen Studium nicht als Sonderpädagogin arbeiten wollte. Da haben sie im Fragebogen schon gesagt, ich hatte zu wenig Distanz dazu. Und sie haben dann einfach sich aufgemacht und sich eine lange bunte Reihe von durchaus schwierigen Aufgaben gesucht, waren Kommunikationstrainerin, Chefin einer Buchhaltung, Personalchefin in einer Klinik. Sie haben eine PR-Agentur mit aufgebaut, eine große, sie haben ein Basketballteam gemanagt. Das ist alles sehr unterschiedlich. Ich glaube, das darf ich sagen.
Ne? Ja.
Aber ich finde, zwei Dinge kommen immer vor. Sie haben immer irgendwas organisiert, das mit dem nicht ins Büro gehen hat nicht geklappt, sage ich Ihnen. Und es ging immer irgendwie darum, Lösungen zu finden, weil Menschen irgendwelche Dinge lösen mussten. Mhm. Ist das der rote Faden oder was ist Ihr roter Faden in dieser Kette von Aufgaben?
Nein, ich denke, das ist der rote Faden. Es ist wirklich, also organisieren ist eine starke Seite meiner Person. Und mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu führen, Menschen zu motivieren, ist die andere Seite.
Die Kapitänin,
da haben wir sie wieder. Ja. Sie ist immer noch vorhanden. Und was mich da zusätzlich immer noch reizt, ist natürlich so diese Lösungen suchen. Ja? Gerade wenn eine Situation sehr schwierig ist oder man weiß überhaupt nicht, wie es funktionieren soll, das macht mir meistens Spaß. Also ich bin jemand, der gerne Strukturen aufbaut, der aber nicht so gerne in Strukturen arbeitet.
Aha, ja. Mhm. Also was mir aufgefallen ist, noch als drittes, wirklich vielleicht sogar konstitutives Element, es waren entweder Dinge, die neu geschaffen wurden, wie die PR-Agentur, oder für Sie, also Dinge, die für Sie völlig neu waren, wie dass Sie keine Ahnung von Buchhaltung hatten, aber Chefin einer Buchhaltungsabteilung wurden. Also irgendwie immer neu. Egal, in der oder in der anderen Fassung war es immer neu.
Immer neu und ich liebe die Herausforderung.
Wie kann man denn Chefin einer Buchhaltungsabteilung werden, wenn man keine Buchhaltung
ja,
kann?
Ja, also das ist, der Kontakt ist über eine Bekannte passiert und ich wusste vorher tatsächlich nur ein bisschen über Plus und Minus in Buchführung.
Ich hätte sie auch eingestellt.
Ja, sowas. Die Firma war so verzweifelt, dass sie sagte, wir probieren das.
Und, du kannst Plus und Minus, alles ist gut.
Und ich muss dazu sagen, ich war damals mit einem Steuerberater zusammen, das war mein Lebensgefährte, und der hat mir dann Crashkurse gegeben. Aber so witzig es klingt, auch da war es wieder, die Hauptaufgabe bestand eigentlich darin, Menschen zu motivieren. Ich hatte dort hervorragende Buchhalter, die wussten, wie es zu machen ist, die einfach nur jemanden brauchten, so ein Leithammel, der Kapitän, die Kapitänin, die sagt, wir schaffen das und das kriegen wir hin und wenn wir alle zusammen stehen, dann ist das auch möglich. Und ich habe, glaube ich, die Fähigkeit, glücklicherweise immer noch, mich sehr schnell in neue Zusammenhänge einzuarbeiten.
Mit Mitte 40 hatten Sie trotz all dieser Herausforderungen und spannenden Aufgaben Sehnsucht nach einer Auszeit. Warum?
Tja, das war so ein bisschen ein schleichender Prozess. Es war schon, dadurch, dass ich keine eigenen Kinder habe, alleine lebe, ich war mal ein paar Jahre verheiratet, ich bin mittlerweile schon seit vielen Jahren wieder geschieden, war schon irgendwo so ein Wunsch oder eine Idee, noch irgendwas anderes zu machen und auch was Sinnvolles zu machen. Und es war einfach diese Frage, die, glaube ich, sehr häufig in der Lebensphase kommt, war das jetzt alles oder gibt es nicht noch mehr?
Was sollte dieses Mehr sein?
Das Mehr sollte was vollkommen anderes sein als bisher.
Also wieder neu. Sie sind sich treu geblieben, es sollte neu sein.
Da bin ich mir treu geblieben.
Mehr hieß anders.
Ja. Ja, mehr hieß anders. Und hieß auch, gegebenenfalls ins Ausland zu gehen, andere Kulturen kennenzulernen und zu reisen.
Das haben Sie gemacht. Sie haben Spanisch gelernt, sind nach Lateinamerika, um einer Familie Spanisch zu lernen, also weiterzulernen und zu reisen. Das haben Sie auch gemacht. Und dann kommt ein Segelboot ins Spiel. Mhm. Aber das verwahre ich mir für gleich. Christina Weil, unser Gast heute in der Sendung Menschen, hat mit Mitte 40 das gemacht, wovon viele Menschen träumen, aber was nur wenig Menschen machen, eine Auszeit nehmen, reisen, eine neue Sprache lernen. Das hat sie nach Lateinamerika gebracht und das Reisen dann hat sie auf ein Segelboot vor den Galapagos-Inseln geführt. Und das war jetzt nicht ohne. Was hat es mit diesem Segelboot auf sich?
Ja, das war eine sehr, sehr spannende, eine sehr spirituelle Erfahrung. Ich habe eine 8-tägige Reise gemacht. Am Anfang war ich mir nicht so sicher, ob ich vielleicht nicht irgendwie Angst kriegen könnte vor der Weite des Meeres. Ich liebe das Meer, ich liebe das Wasser, ich liebe Boote, aber ja.
Und, das war Ihre erste Erfahrung wirklich so?
Wirklich so in längeren, ja, ja. Und es war ein kleines Boot, es waren also auch nur insgesamt 14 Touristen, es war sehr angenehm. Und ich hatte das große Glück, ich denke mal, es gehörte dazu, dass wir in der Zeit gesegelt sind vom Vollmond. Und das fing schon direkt am ersten Abend an. Für mich war die Faszination tatsächlich nachts und das Meer. Mhm. Und das Boot hatte so einen kleinen Ausguck, wie man das so von so Segelbooten kennt. Und ich habe jede Nacht an Deck verbracht. Und ich habe immer gewartet, bis der Mond aufging. Und war total fasziniert. Und wir haben dort in Ecuador einen Sternhimmel, den kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Und alles ist unheimlich nah. Mhm. Und auf diesem Boot ist tatsächlich in diesen Nächten was mit mir passiert. Ich sage immer, ich habe dort das Vertrauen ins Leben wiedergefunden. Und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben, soweit ich mich erinnere, wirklich als Teil des Ganzen, als Teil des Universums gefühlt. Und es war was sehr, sehr Kraftvolles. Und das führte dann dazu, dass ich also jede Nacht auf diesem Boot saß und dem Mond zuguckte und dass ich nach 8 Tagen dieses Boot nicht verlassen wollte. Und ich war der Meinung, ich würde mein Leben dort verbringen, weil ich weil ich das erste Mal so eine Verbindung gespürt habe, die ich seitdem nicht mehr verloren habe.
Auf dem Boot haben Sie dann gesagt, na gut, dann vielleicht muss es nicht das Boot sein, aber Ecuador muss es bleiben. Das war ja so eine Auszeit, das heißt, Sie sind dann zurück, Sie mussten auch zurück und haben aber gesagt, nein. Jetzt fange ich ein neues Leben an. Das kann man ja wollen, aber das klappt ja dann nicht unbedingt. Hm. Wie haben Sie das denn gemacht, dass Sie dann wirklich zurück sind und ein neues Leben angefangen haben?
Ja, also ich musste nach 3 Monaten zurück, aber es war für mich klar, ich muss nochmal nach Ecuador. Das Land hat noch was für mich, was ich brauche. Und habe mich dann hier um ein längeres Visum gekümmert. Ich war erstmal ja nur 3 Monate da und habe dann ein 6-monatiges Visum bekommen, um als Freiwillige zu arbeiten und bin dann wieder zurückgegangen nach Ecuador, habe dort in einem landwirtschaftlichen Bereich gearbeitet, in einem Projekt und bin in Kontakt gekommen mit einem Freund, der damals Direktor an einer Schule war. Und der hat mich dann angesprochen und wollte gerne mit mir arbeiten, wollte mich gerne als psychologische Beraterin haben. Und das war der Auslöser zu sagen, ich bleibe nicht nur 6 Monate, sondern ich bleibe ein bisschen länger.
Also war schon irgendwie, ich komme zurück, war jetzt noch nicht, ich bleibe dann für immer in Ecuador.
Das war
am Anfang nicht.
Nicht ganz. Ich habe immer gesagt, nein, ich komme wieder, wenn ich das gefunden habe oder das alles bekommen habe, was ich brauche. Aber wie das Leben so spielt, hat es mir andere Menschen geschickt, die mich dann überzeugt haben, etwas länger zu bleiben. Und dann war es eigentlich klar, mit der Möglichkeit, dort zu arbeiten und ein bisschen Geld zu verdienen, dass ich erstmal länger bleibe.
Und dann sind Sie auch richtig sesshaft geworden. Sie haben amerikanische Freunde kennengelernt, die ein Grundstück hatten und Ihnen etwas verkauft haben und Sie haben sich dann ein Haus gebaut.
Ja, dann habe ich mir mein Haus gebaut. Auch da, das Leben hat mir wieder diese Menschen geschickt. Wir haben uns angefreundet Und die Idee dieses Grundstücks und auch meiner Freunde war die, eine Gemeinschaft dort auch zu gründen, um gemeinsam alt zu werden. Ich bin ja nun auch nicht mehr die Allerjüngste. Die Freunde sind alle noch mal so 10 Jahre älter. Und dort hatte ich dann auf einmal die Möglichkeit und die Chance, ein Haus am Meer zu bauen. Und das habe ich dann getan.
Das klingt romantisch. Was ist denn das für ein Haus? Und sehen Sie das Meer, wenn Sie sich die Zähne putzen? Oder wie geht das?
Es ist ein Haus im Stile Ecuadors gebaut. Das ist ganz aus Holz und aus Bambus. Und liegt oben auf dem Hang, direkt hinter dem Strand. Und man schläft mit den Wellen, mit dem Geräusch der Wellen. Man riecht das Salzwasser und ich gucke eigentlich permanent aufs Meer. Egal, ob ich Zähne putze oder ob ich in der Hängematte liege.
Naja, ganz ehrlich muss man sagen, Sie haben immer permanent aufs Meer geguckt, weil Sie ja gar nicht mehr hauptsächlich jetzt da an der Küste sind. Also Sie haben Ihr Haus weiter da, aber Sie sind gar nicht mehr. Also die Hauptzeit verbringen Sie im Regenwald. Mhm. Wie kam der denn ins Spiel?
Ja, da hat mich wohl wieder jemand geschickt oder mir etwas geschickt. Ich war vor 4 Jahren das erste Mal im Regenwald. In der Zeit war mein Bruder und meine Schwägerin zu Besuch in Ecuador und wir haben eine kleine Rundreise gemacht. Unter anderem waren wir 3 Tage im Regenwald und als ich da war, wusste ich, ich muss in den Regenwald zurückkehren.
Ich muss in den Regenwald zurückkehren. Warum wussten Sie das? Was war passiert?
Das sind die Sachen, die mir immer wieder in meinem Leben passieren, dass ich einfach nur sagen kann, es ist wie ich weiß es in dem Moment.
Ja, aber wenn Sie jetzt zurückdenken, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, können Sie das heute in Worte fassen?
Ich glaube, es war die Faszination des Regenwaldes. Und der Regenwald hatte eine ganz besondere Atmosphäre. Die Masse und die Vielfalt der Pflanzen und der Lebewesen, die dort sind, produzieren in meinen Augen eine ganz besondere Energie. Wir haben ja auch im Regenwald noch viel mit Schamanismus zu tun, mit Heilpflanzenkunde und die Menschen leben ja ganz eng in Verbindung mit der Natur. Und ich bin mir heute sicher, dass ich diese Energie gespürt habe, die mich dort wieder zurückgebracht hat.
Jetzt sind Sie wieder sind Sie im Regenwald bei, Sie haben eben von meinen Kindern gesprochen und was es mit diesen Kindern auf sich hat und was es da bedeutet, im Regenwald zu sein und wie sie da hingekommen sind und überhaupt, das erzählen wir. Aber wir erzählen es nach den Nachrichten. Die Kinder von Yatun Yaku, so heißt das Buch von Christina Weil. Und Christina Weil ist heute zu Gast in der Sendung Menschen. Christina Weil, wir haben die Geschichte erzählt, wie Sie nach Ecuador gekommen sind. Erst für eine Auszeit, dann für länger, dann für immer. Und das, dieses für immer, das haben die Kinder gemacht. Und der Regenwald, den haben wir auch schon eben erzählt, aber die Kinder von Yatun Yaku, die sind noch nicht im Spiel dabei. Die bringen wir, die wechseln wir jetzt mal von der, der Linie ein. Und erzählen Sie uns, wie sind die Kinder? Wie sind Sie an meine Kinder, haben Sie eben gesagt. Ja. Wie sind Sie an Ihre Kinder gekommen?
Ja, das war sehr, sehr witzig. Wie gesagt, ich bin vor 4 Jahren das erste Mal in Regenwald.
Mit Bruder und Schwägerin,
Urlaub. Und habe dann irgendwie gesagt, ich muss da wieder hin. Ich muss nochmal zurück. Und habe dann angefangen, ein paar Monate später nochmal in den Regenwald zu fahren. Da hatte ich Ferien von der Schule, in der ich gearbeitet habe. Und war ungefähr 1 Woche, 10 Tage da und habe dann...
Was heißt, Sie waren da? Sie sind einfach im Regenwald herumspaziert?
Ja, Regenwald ist bei uns ja auch, da gibt es ja auch, größere und kleinere Städte. Ne? Also ich bin in die Provinzhauptstadt unserer Provinz gefahren, das nennt sich Tena. Das ist ganz normal. Also viele Leute denken, es gibt keine normalen Städte oder Infrastruktur. Am Rande des Regenwalds oder auch mittendrin gibt es immer wieder größere Städte.
Okay.
Da bin ich hin.
Okay, ich dachte gerade, ich bin in den Regenwald gefahren. Okay, ja, ich traue mir jetzt schon viel zu.
Aber. Da bin ich hin. Und dort habe ich einen Fremdenführer gefunden, der sich Zeit genommen hat, für 1 Woche mir einfach den Regenwald etwas zu zeigen. Und ich hatte ihm ganz klar gesagt, ich möchte gerne unterschiedliche Dörfer kennenlernen. Ich möchte Projekte sehen, weil ich da witzigerweise schon irgendwie das Gefühl hatte, dass der Regenwald der Ort sein könnte, an dem ich mich neben meiner Arbeit dann auch ehrenamtlich engagieren würde. Und der ist mit mir überall, auf dem Floß, na, Floß nicht, auf dem Kanoa, den Fluss runter und in verschiedene Gemeinschaften. Also bei uns heißt es Comunidades, sind nicht immer Dörfer, es sind Gemeinschaften, die zusammenleben. Und unter anderem sind wir auch in Hatunyaku gelandet, einer kleinen Gemeinschaft direkt am gleichnamigen Fluss. Das ist Kichwa. Hatun heißt groß und Yaku ist das Wasser oder der Fluss. Und dort in einer kleinen Dorfschule, die dort existiert, habe ich Licha und Berika kennengelernt, die mit im Klassenzimmer saßen, konnten dem Unterricht zwar nicht folgen, aber sie waren da. Und das war meine erste Begegnung mit den Kindern, mit diesen beiden. Und es war irgendwie es war klar, dass ich mich näher mit diesen Kindern beschäftigen möchte, erfahren möchte, wie sie leben, wie das in den Familien ist und was ihre Behinderungen auch sind. Und dann habe ich die erste Zeit schon genutzt, einfach den nächsten Tag nochmal hinzugehen. Ich habe mit den Lehrern gesprochen und habe so ein bisschen mehr über diese beiden Kinder erfahren.
Waren Sie ja mal studierte Sonderpädagogin. Mhm. Das heißt, das haben Sie gelernt.
Ja, der Kreis schließt sich. Es ist für mich ganz klar, dass sich der Kreis über all die anderen Tätigkeiten und Aktivitäten dort tatsächlich wieder schließt.
Ja. Und sich ja auch in doppelter Weise schließt, denn Sie haben das damals nicht gemacht, weil Sie keine Distanz halten konnten. Mhm. Und Sie halten keine Distanz. Mhm. Sie leben einfach mit den Kindern.
Genau. Also ich lebe mit den Kindern, ich arbeite mit den Kindern. Mhm. Von daher sind sie mir sehr nah, aber ich glaube auch, dass ich mittlerweile in der Lage bin, mich emotional so weit zu schützen, dass es mich nicht auffrisst. Und das war früher, vielleicht war ich zu jung.
Also ich stelle mir das jetzt vor, ich bin in so einer Kommunität im Regenwald, ich kenne die Menschen, die da geboren werden und ich lebe da und dann werden eben alle Menschen geboren, es werden auch Menschen mit Behinderung geboren, das ist so, die lernen dann eben nichts in der Schule und dann auf einmal kommt auf einem Kanu eine große, schlanke, weiße Frau daher, ohne Mann.
Genau.
Und und erzählt mir, sie will mit meiner Tochter arbeiten. Mhm. Das muss doch spooky sein.
Ja, also das war auch am Anfang nicht sehr einfach. Ich hatte das Glück, dass ich, wie gesagt, diesen Bekannten an meiner Seite hatte, der mir die Türen geöffnet hat.
Ging der als Mann durch?
Der ging als Mann durch. Mhm. Und ich bin an die Familien ran und habe sie in den Häusern besucht und habe mich vorgestellt und habe halt erklärt, wo ich herkomme und dass ich gerne mit ihren Kindern arbeiten würde. Und die haben mich natürlich angeguckt, wer kommt denn da? Und am Anfang haben sie mir, glaube ich, auch nicht geglaubt, weil es gibt immer wieder Menschen, die kommen und die sagen auch, sie möchten was tun und die kommen nicht wieder. Und das, was sie wirklich überzeugt hat, war das Wiederkommen.
Das haben Sie oft gemacht, weil wir haben eben von dem Haus an der Küste erzählt. Ja. Da haben Sie ja noch gelebt und gearbeitet. So 3 Wochen und haben dann Ihre Wochenenden und so zusammengeklaubt und waren dann eine Woche im Dschungel. Das heißt, Sie sind jeden Monat gegangen und gekommen.
Ja, am Anfang noch mehr per Bus, weil ich so ein altes Auto hatte, was den Anstieg über die Anden nicht geschafft hat. Und dann war der nächste Schritt, dass ich mir ein anderes Auto angeschafft habe. Also mein anderes verkauft, mein altes und ein etwas neueres. Und dann bin ich jeden Monat 10 Stunden von der einen Seite in die andere Seite Ecuadors gereist.
Das muss man wollen. Sie haben das gewollt, die Kinder von Hatunyaku haben Sie immer noch. Wie Sie dann in den Dschungel gekommen sind, weil Sie leben ja jetzt im Dschungel, das haben wir schon erzählt, das erzählen wir auch, aber gleich. knapp oder gut 3 Wochen sind Sie auf Heimaturlaub. Christina Weil, heute unser Gast in der Sendung Menschen. Aber im Vorgespräch haben Sie gesagt, ja, und dann fliege ich ja schon wieder nach Hause. Mhm. Wie kann man denn auf Heimaturlaub sein, wenn man nach Hause fliegt?
Ja, das klingt schon sehr abenteuerlich, da haben Sie vollkommen recht. Zu Hause ist momentan tatsächlich Ecuador. Aber trotz allem bleibt natürlich so ein Gefühl von Heimat auch für Deutschland. Mhm. Ich habe hier weiterhin meine Familie, meinen Bruder, meine Mutter und sehr enge Freunde, mit denen ich sehr eng verbunden bin, die Heimat ausmachen.
3 Wochen kommen Sie im Jahr. Das ist unglaublich wenig, aber das liegt daran, dass wir die Geschichte noch weiter erzählen müssen. Sie sind dann erst immer eine Woche in den Dschungel gefahren, von Ihrem Haus an der Küste. Und dann aber haben Sie gemerkt, das ist ja schön und gut, dass ich da mit den Kindern von Ratunjaku einmal im Monat eine Woche lang was tue, aber das reicht nicht. Wann haben Sie gemerkt, es reicht jetzt nicht mehr und wie haben Sie Ihre Konsequenz gezogen?
Also ich habe das ungefähr ein Jahr gemacht und dann war klar, ich muss mich entscheiden. Wenn ich das wirklich voranbringen möchte und auch mit mehr Kindern arbeiten möchte, da es auch mehr Kinder und Erwachsene, ich habe auch 2 Erwachsene, gibt, dann muss ich mehr vor Ort sein. Das heißt, ich muss meinen Lebensmittelpunkt von der Küste in den Dschungel legen.
Aber Sie waren doch an der Küste, weil Sie da Geld verdient haben.
Ja, das war eine schwere Entscheidung, weil es war klar, dass ich erstmal im Regenwald und in dem Projekt kein Geld verdienen werde. Aber ich habe mich dafür entschieden.
Das machen Sie jetzt schon 3 Jahre und Sie verdienen seit 3 Jahren kein Geld. Können Sie zaubern?
Ja, manchmal glaube ich schon. Es ist ein schwieriger Punkt. Also ich habe glücklicherweise, nachdem wir ja einen Verein in Köln gegründet haben, ein bisschen Unterstützung vom Verein her, dass ich Auslagen ein bisschen erstattet bekomme und greife auf Rücklagen zurück, weil ich de facto mit meiner Arbeit im Regenwald nicht einer Arbeit nachgehen kann, die bezahlt wird. Ja.
Dann erzählen Sie uns, was Sie für eine Arbeit machen.
Ja, nachdem ich angefangen habe, immer im Regenwald zu fahren und mit den Kindern zu arbeiten, was ich am Anfang auf dem Fußboden hinter der Schule gemacht habe, war klar, ich brauche einen eigenen Raum, ich brauche Platz. Und mit der Hilfe von Sponsoren, von Unterstützern und auch gerade hier aus Deutschland haben wir so eine Art kleine Behindertenwerkstatt gebaut, was ein hartes Projekt war.
Weil?
Es ist unheimlich hart zu bauen, vom Klima her, von der Kultur her. Ich als Frau konnte nicht Männern sagen, wie sie was zu bauen haben. Das heißt, ich musste jemanden an meiner Seite haben, ein männliches Wesen, das das unterstützt, damit überhaupt gebaut wurde. Das Material zu beschaffen, die Bäume fällen, das ist nicht das Problem, aber Ratunjaku hat eine schwere Zufahrt. Manchmal kommt man auch mit dem Auto nicht rein. Dann muss man gucken, wie man diese Zementsäcke, die man braucht, Stück für Stück irgendwie an den Ort bringt. Und das war schon ein hartes Unterfangen. Und das war dann der Grundstein zu sagen, ja, ich erweitere die Arbeit, ich nehme mehr Kinder auf. Und mittlerweile bin ich 3 Tage in der Woche dort, habe 6 Kinder, allerdings auch 2 Erwachsene, mit denen ich in unterschiedlichster Art und Weise arbeite, spiele, lache, musiziere, alles, was dazu gehört.
Und die anderen 4 Tage?
Die anderen 4 Tage, einen Tag brauche ich mindestens immer noch für Organisation, um Materialien zu besorgen, Internet zu pflegen, dies und das und jenes. Und die anderen Tage habe ich, um mein Leben im Regenwald zu organisieren, da ich selbst ja auch im Regenwald lebe. Und unser Leben nicht von Tiefkühlkost oder sonstigen Annehmlichkeiten geprägt ist. Das heißt, der Lebensalltag erfordert wesentlich mehr Zeitinvestition.
Was essen Sie denn?
Am liebsten esse ich tatsächlich die dortigen Nahrungsmittel. Wir ernähren uns sehr viel von Platano, das sind die Kochbananen. Yucca, das ist so ein Palmito, das ist Palmherzen. Das gibt es hier nur in der Dose, wir essen das frisch. Mhm. Dann gibt es immer wieder Früchte, die zu einer bestimmten Zeit reif sind. Weißer Kakao, Kakao Blanco heißt das. Es sieht aus wie Kakao, aber innen drin, die Früchte sind etwas anders. Die kann man anbraten und dann wird auch eine Suppe draus gemacht. Und ich esse auch Chontacuros. Das sind die dicken Baummaden, die wir gegrillt essen. Reines Protein, die mir sehr gut schmecken.
War das irgendwie eine Überwindung?
Nein. Es ist halt anders und ich vertraue da ganz der Familie, deren Teil ich mittlerweile bin. Die lassen mich schon nur das probieren, was man probieren kann. Es gibt Dinge, die sie mir erst gar nicht anbieten, weil sie wissen, das wäre zu heftig für mich.
Okay, also Sie organisieren Ihr Leben, Sie haben eine Verbindung nach Deutschland, Sie haben einen Verein gegründet. Ja, was soll passieren? Wie soll das weitergehen?
Ja, was für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir zukünftig auch Praktikanten bekommen, die einfach Unterstützung geben, um Zeit zu haben, Ideen zu haben, wie man dieses Projekt auch nachhaltig absichern kann.
Wenn jemand zuhört.
Aber ja, lieben gern.
Ja, aber wenn jetzt jemand zuhört, was muss er können? Muss er Quechua können, Spanisch können?
Also Spanisch-Grundkenntnisse wären schon gut. Es muss nicht perfekt sein. Die Kinder sind nicht kompliziert. Und wenn jemand die Motivation hat, dann kann er das auch recht schnell lernen. Eine gewisse Fähigkeit, sich wirklich auf vollkommen andere Situationen einzustellen. Wir leben alle im Dschungel, wir leben in offenen Häusern, also wir leben in Holzhäusern oder aus Bambus. Und da kommen Tiere rein, kleine, die großen bleiben meistens draußen. Wir haben öfters mal keinen Strom.
Und wo würde denn derjenige schlafen?
Auch in einer ganz einfachen Holzhütte.
Aber es gibt noch eine Hütte, die übrig ist.
Ja, ja.
Also das schon.
Ja, das schon. Ja.
Man muss nicht
versorgt
auf dem
von mir.
Boden mit 10 Leuten
nein,
zusammen.
Nein, das nicht. Also es ist ganz einfach, aber es ist eine eigene Hütte. Und halt direkt in der Natur mit dem Dschungel verbunden. Was ein Abenteuer sein kann, was allerdings auch natürlich ein bisschen Angst machen kann.
Also Volontäre wären schön?
Ja, das ist eigentlich, Volontäre wären schön, Unterstützung wäre schön, Geld wäre schön. Der Verein ist sehr klein und wir versuchen darüber halt meine Ausgaben und Materialien, die wir für die Kinder brauchen, zu finanzieren. Also jeder Euro wird gerne genommen. Und auch wenn jemand sich einbringen möchte mit Ideen oder gerne auch in irgendeiner Art und Weise mithelfen möchte, ist das herzlich willkommen.
Christina Weil, ich danke Ihnen, dass Sie sich in diesen knappen 3 Wochen so viel Zeit genommen haben, um uns von Ihren Kindern, von Ratunyaku, zu erzählen. Sie haben gehört, Christina Weil kann jede Unterstützung gebrauchen, gedankliche oder Ideen oder tatkräftige oder auch finanzielle Unterstützung. Ich verlinke gleich nochmal hier auf dem Domradio Ihren Verein, dann kann man sie auch finden.
Ja.
Ja, und ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich wünsche, dass es Ihren Kindern gut geht, dass das Erdbeben, dass die Erde sich jetzt mal, die Pachamama sich jetzt mal beruhigt und sich entspannt und das Leben wieder einfacher wird, ohne Erdbeben. Und allen, die zugehört haben, hoffe ich, dass es etwas Inspirierendes war, dass man Auszeiten zum Beispiel nicht nur planen oder davon träumen kann, man kann sie auch machen. Möglicherweise ändert sich dann dein ganzes Leben, aber das ist dann so. Christina Weil, alles Gute.
Dankeschön.
Am Mikrofon war Angela Krumpen und tschüss.